Willkommen bei Deep Dive Space Tech. Vom Raumfahrtzugang zur Anwendung auf der Erde. Dein Business, Investment und Technologie-Podcast von DWR Echo. In Kooperation mit Mission Homebound und moderiert von David Wortmann.
Wie ihr schon gehört habt, sind wir nicht beim Deep Dive Cleantech, sondern inzwischen beim Deep Dive Space Tech. Wir sind hier beim Thema Raumfahrt und speziell auch zum Thema Kommerzialisierung des Weltalls. Warum wir darüber sprechen, das werden wir gleich ein bisschen näher erfahren. Space Tech ist ein Thema, mit dem wir uns ganz neu beschäftigen wollen. Und dazu habe ich mir eine wunderbare Gesprächspartnerin eingeladen, nämlich Insa Thiele Eich. Sie war schon mal Gast bei uns gewesen, nämlich in dem Format Let's Talk Change. Hallo Insa.
Hi David.
Wir sitzen hier zusammen, weil du ausgebildete Astronautin bist. Und wir haben in dem Let's Talk Change Podcast vor, ich weiß gar nicht mehr wann, das kann man in der Mediathek mal nachschauen, damals darüber gesprochen, wie wichtig doch eigentlich bei der Raumfahrt der Blick nicht nur der Blick ins Weltall ist, sondern vor allen Dingen auch der Blick wieder zurück auf die Erde, um nämlich das dann nachzuspüren, was dann so einige Raumfahrerinnen und Raumfahrer ja schon gespürt haben, indem sie diesen Blick auf diese Erde gemacht haben. Was ist das für ein Blick?
Ja, ich muss gerade selber so an die Folge damals denken und an die Aufzeichnung. Ich glaube, wir haben da zusammen eine Reise zur Raumstation so unternommen, so bildlich gesprochen, während der Folge. Und damals haben wir uns ja sehr an diesem Pale Blue Dot Moment auch orientiert, wo es darum geht, das ist so ein ganz bestimmtes ikonisches Bild. Wer es noch nicht kennt, unbedingt mal googeln. Da sieht man tatsächlich von einer Sonde aufgenommen, von ganz weit weg, die Erde als einen einzigen Pixel, also einen Pale Blue Dot. Und das ist ein sehr, sehr, für mich zumindest ein sehr ergreifendes Bild, weil es wirklich zeigt, dass die Erde halt wirklich nicht mehr ist als ein Pixel, wenn man das vor dem großen Hintergrund des gesamten Universums betrachtet und das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr verdeutlicht. Jetzt wird es sehr pathetisch direkt zum Einstieg, aber es verdeutlicht vielleicht nochmal ein bisschen mehr, dass wir auch tatsächlich nur wie so ein Raumschiff sind, auf dem wir alle miteinander umgehen. Und ich weiß noch, dass wir damals, hat uns dieser Moment ja auch, der dich ja auch sehr prägt, oder der hat uns ja auch ein bisschen zusammengeführt. Wir sind ja auch beide in der Klimatransformation in verschiedenen Punkten auch sehr aktiv. Ich selbst bin ja auch Klimawissenschaftlerin, zusätzlich zur ausgebildeten Astronautin. Und über die Jahre freut es mich, dass wir jetzt heute hier in diesem Podcast zusammensitzen und vielleicht auch zusammen darüber sprechen können, wie sich dieses Bild oder wie dieses Bild ja auch unser Antrieb war, das zu entwickeln, warum wir jetzt heute hier auch sitzen, nämlich die Initiative Mission Homebound, weil es da auch wirklich darum geht, nicht nur den Blick auf die Erde von oben zu nehmen als Antrieb für unser Handeln auf der Erde, sondern tatsächlich auch den Ort selbst, also den Weltraum selbst zu nutzen, um eben alles, was wir dort oben lernen, und da ist halt nun eben, wir sind im All gezwungen, nachhaltig und ressourceneffektiv zu handeln, weil dort oben einfach ganz andere Bedingungen herrschen, und diesen Erkenntnisgewinn, also den nach unten auf die Erde zu transferieren und so ein bisschen, auch das klingt jetzt vielleicht sehr pathetisch, aber ich meine das sehr ernst und auch die Space-Tech-Welt meint das sehr ernst, den Gedanken von der Raumstation oder von den kommenden kommerziellen Raumstationen, alles, was dort oben sehr effizient und nachhaltig erzwungenermaßen ist, muss alles genauso auch hier unten für uns auf unserem Raumschiff Erde gelten. Also wir haben hier unten auch nicht mehr fossile Brennstoffe zur Verfügung. Wir haben hier unten genau die gleiche Ressourcenknappheit. Sie fällt uns nur nicht ganz so sehr auf, weil die Dimensionen halt hier unten auf der Erde nochmal ein bisschen anders sind. Aber wieder, Pale Blue Dot, gemessen vor dem großen ganzen Universum, haben wir exakt die gleiche Ressourcenknappheit. Ich würde sagen, da ist der Unterschied marginal, ob ich jetzt auf der Raumstation bin oder auf dem Planeten Erde.
Missionen sind ja der Oberbegriff für all die Projekte, die ins All ja gehen, also Mission. Und in dem Fall ist Homebound, du hast es schon jetzt genannt. Wir werden nachher im späteren Verlauf noch ein bisschen mehr auf diese Mission Homebound zu sprechen kommen. Homebound heißt ja letztendlich ja auch die Rückführung auf dem Planeten Erde. Lass uns auch mal, bevor wir jetzt auf die einzelnen Themen zu sprechen kommen, vielleicht mal so ein bisschen Recap machen. Wo steht denn die Raumfahrt aktuell? Weil es ist ja viel passiert. Katy Perry war im All, wir waren schon mal auf dem Mond. Diejenigen, die jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Bescheid wissen, wissen auch, dass wir wieder zum Mond wollen. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz zusammenfassen, wo wir denn da aktuell als Zivilisation stehen mit der Eroberung des Weltalls.
Wir sind ja aus der, wenn wir jetzt mal vorne anfangen, von den allerersten Flügen, wo es ja noch mehr so die Testflüge waren, wo man wirklich auch Testpiloten, Gender nicht nötig, ins All geschickt hat, es war noch überhaupt nicht klar, können wir dort oben überhaupt überleben? Das waren so banale Fragen, die heute wirklich auch banal erscheinen, kann man überhaupt im All essen? All das wusste man noch gar nicht. Und all das hat man in den Anfängen der Raumfahrt durch sehr, sehr mutige und großen Einsatz von allen Beteiligten, auch vielleicht auch ja ein bisschen im Wettkampf gegeneinander. Also ich spreche hier gerade auch das Space Race zwischen den USA und Russland an oder der damaligen Sowjetunion. All das hat uns so weit gebracht, dass wir Menschen auf dem Mond hatten und tatsächlich ja auch ein gemeinsames Projekt, nämlich die Internationale Raumstation, erfolgreich über viele Jahre hinweg gelaufen ist. Und die Raumstation gibt es seit so richtig in Betrieb, sie ist seit Anfang der 2000er. Sie wurde Ende der 90er gebaut und konzipiert als gemeinschaftliches Projekt, wo auch Europa tatsächlich beteiligt ist, auch Japan ist beteiligt.
Europa, die USA, genau.
Genau, die USA, Russland, China tatsächlich nicht. Aber die großen Raumfahrtnationen sind ansonsten beteiligt und auch Kanada ist beteiligt. Und das sind alles auf dieser Raumstation, die ist kontinuierlich bewohnt von Menschen. Also jederzeit befinden sich Menschen außerhalb der Erdoberfläche im Lower Earth Orbit, also im LEO, wie wir sagen. Ja, und du hast es auch gerade eben schon gesagt, wir haben mit Artemis jetzt das Nachfolgeprogramm zu Apollo. Also die Menschheit geht zurück zum Mond, auch das gemeinschaftlich. Wir haben jetzt auch gerade ja die Neuigkeit gehabt, dass der erste europäische Mensch, der von der ESA aus auf dem Artemis-Programm mitfliegen wird, tatsächlich auch ein Deutscher sein wird. Und das ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch eine Vorstufe, um dann langfristig perspektivisch auch zum Mars zu kommen. Das ist jetzt aktuell nicht groß in Planung, aber der Mond ist damit sicher ein wichtiger Zwischenschritt. Und gleichzeitig hat man neben dieser Exploration hin zum Mond jetzt auch eine ganz neue Entwicklung im Lower Earth Orbit, also im LEO, denn die Raumstation, die wird jetzt abgewickelt werden.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Vor allen Dingen, was jetzt auch die Zukunft anbelangt. Ich wollte ganz gerne mal mit dir mal besprechen, was ist denn bislang im All gemacht worden? Also wir haben ja Menschen ins All geschickt. Wir hatten diese Apollo-Mission gehabt. Es gab ja einige, die ja schon auf dem Mond auch waren. Dann die ISS, die du gerade erwähnt hattest. Aber was wurde denn tatsächlich gemacht, also auf dieser Raumstation? Forschung, Entwicklung? Vielleicht kannst du es da nochmal so ein bisschen nochmal erläutern, welche Erkenntnisse wir bislang durch diese Fahrten gewonnen haben.
Also man hat beim Forschen auf der Raumstation, und das ist ein Teil von der Arbeit, den man da oben macht, hat man drei große Parameter, an denen man sich entlanghangeln kann. Und man hat da drei extreme Bedingungen, die man auf der Erde so nicht vorfindet und aus denen man lernen kann. Und das ist einmal Strahlung, Schwerelosigkeit und Isolation, auch das nicht zu vergessen. Also der Mensch in einer isolierten Umgebung ist tatsächlich auch Forschungsgegenstand. Und all diese Bedingungen, besonders auch die Schwerelosigkeit, ermöglichen ganz unterschiedliche Vorgänge. Teilweise bei Zellwachstum zum Beispiel kann man da oben beschleunigt forschen, als das, was hier unten auf der Erde möglich wäre, einfach durch diese Konstellation dieser sehr unterschiedlichen Bedingungen. Und wir haben da eine riesen Bandbreite von Materialforschung hin zu die Dinge, an die ich auch immer gerne denke, sind die Advanced Closed Loop Systems. Also wie schaffen wir es, Ressourcen innerhalb von einem Loop, also innerhalb von einem System, bestmöglich kontinuierlich immer weiter zu erhalten. Also da spreche ich ganz klar von Sauerstoff, Wasserstoff und CO2. Also so Kreislaufuntersuchungen sind auch ein ganz, ganz großer Forschungsschwerpunkt. Man untersucht auch, wie Pflanzen im All wachsen. Man untersucht den menschlichen Körper in der Schwerelosigkeit, weil auch das ist etwas, wo eben durch diese veränderten Bedingungen die Zellen sich sehr schnell sehr anders verhalten. Und man dadurch auch immer wieder über die Unterschiede, also wenn man dann die gleichen Studien auf der Erde durchführt und dann einmal im All, über diese Unterschiede kann man tatsächlich auch ja manchmal falsch getroffene Annahmen auf der Erde korrigieren, wie zum Beispiel zum Salzhaushalt. Da hatte man eine Annahme getroffen, die Formel ist wahrscheinlich so und so. Und dadurch, dass ein Astronaut, Reinhold Ewald, im All war und man dort durch diese kontrollierten Bedingungen auch genau wusste, was hat er gegessen, was hat er wieder ausgeschieden, hat man festgestellt, dass der Salzhaushalt des Menschen einfach eine vollkommen falsche Annahme getroffen hatte, in der Formel, die man bis dato verwendet hatte. Und dann wurde das entsprechend korrigiert. Und das finde ich schon sehr spannend, dass man, obwohl man nur so wenig Menschen oben im All hat, trotzdem solche Erkenntnisse tatsächlich gewinnen kann.
Gut, also mit anderen Worten, wir haben letztendlich die letzten 40, 50 Jahre eigentlich damit verbracht, erstmal überhaupt ins All zu kommen, dass es überhaupt technisch machbar ist. Einerseits, andererseits haben wir dann noch angefangen, diese Bedingungen, gerade Schwerelosigkeit, Isolation und Strahlung auch zu nutzen, aber vor allen Dingen im Bereich Forschung und Entwicklung, das ist ja dann letztendlich Grundlagenforschung, das ist sehr stark staatlich finanziert. Es gibt ja diese internationalen Raumorganisationen und Agenturen, wie sie ja heißen, die NASA, die ESA, die European Space Agency, Äquivalentes gibt es ja auch in Kanada, Japan, du hast es genannt, China hat inzwischen auch eine eigene Raumstation. Also Forschung und Entwicklung, sehr staatlich finanziert. Sind wir denn jetzt aktuell dann doch an so einer Art Wegscheide? Denn wir sehen halt mit Elon Musk und SpaceX, dass hier ja auch nicht nur eine staatlich finanzierte, sondern inzwischen auch eine kommerziell interessante Nutzung des Alls sich auf einmal abzeichnet.
Das ist insbesondere mit Blick auf Lower Earth Orbit auf jeden Fall so, da dort für die internationale Raumstation, die jetzt in Abwicklung ist, neue.
Kannst du mal ganz kurz nochmal definieren, wo denn Lower Earth Orbit beginnt und endet? Ja, also das war so ein bisschen ein Verständnis für die Maßstäbe zu haben.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel diese besondere Bedingung Schwerelosigkeit nutzen möchte in seiner Forschung, dann hat man verschiedene Stairways to Space, die man benutzen kann. Und das allererste ist, dass man auf einem Fallturm in Bremen eine bestimmte Sekundenanzahl von Schwerelosigkeit benutzen kann. Ich glaube, das sind ungefähr 3 Sekunden. Unten ist dann ein Katapult. Dann kann man das Versuchsobjekt nochmal zurückkatapultieren. Dann kann man das Ganze ungefähr 7 Sekunden simulieren. Danach ist der Schritt Parabelflüge. Da hat man 20 Sekunden Zeit, Forschung zu betreiben unter diesen Bedingungen. Der nächste Schritt wären tatsächlich dann schon Suborbitalflüge und alles, was sich im suborbitalen Raum bewegt. Das ist so unter den 100 Kilometern. Das ist so eine relativ, ich will nicht sagen willkürlich, aber das ist eine menschlich definierte Grenze. Das ist jetzt keine in der Atmosphäre oder Exosphäre getroffene Grenze durch irgendetwas, sondern das ist einfach 100 Kilometer sind halt 100 Kilometer. Und darunter bewegen wir uns im suborbitalen Bereich, also dem Bereich, wo vielleicht eine Rakete oder auch eine Kapsel oder ein Raumschiff, wie auch immer man das nennen möchte, startet, aber kein gesamtes Orbit um die Erde fliegt. Und dann hat man eben diese 20...
Das ist ja das, was Richard Branson gemacht hat mit den, genau, mit den Virgin-Flügen oder auch Jeff Bezos, genau, jetzt mit Blue Origin, wo dann die eben schon benannte Katy Perry dann ja auch dann war. Ja,
genau. Und auch da, also auch die Suborbitalflüge sind tatsächlich nicht nur Tourismus, sondern tatsächlich wird dort auch geforscht. Also es werden da auch Payloads, so heißen sie, werden genauso auch auf Suborbitalflügen mitgeschickt, wie auch auf Parabelflügen. Das darf man auch nicht vergessen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch Sounding Rock, sogenannte, die kann man auch schicken. Da kann man auch einfach ohne Menschen natürlich dann Untersuchungen starten. Und jetzt kommen wir in den Lower Earth Orbit. Das ist dann der Bereich, wo man bereits Umlaufbahnen um die Erde fliegen kann. Und das würde ich jetzt mal sagen, fängt dann so ab dieser Grenze dann auch an. Und Lower Earth Orbit ist quasi die Abgrenzung dann zu allem, was weiter darüber hinausgeht. Das wäre jetzt auf Menschen bezogen. Dann weiter hinaus hätte man tatsächlich dann den Mond. Das wäre dann der nächste Schritt. Und wir haben im Lower Earth Orbit aktuell, da wo Menschen hin könnten, ausschließlich die internationale Raumstation oder sogenannte Free-Flyer-Missions. Das ist dann, wenn eine Kapsel, wie bei Fram 2 zum Beispiel, auf dem Flug war Rabea Rocca auch dabei, wenn einfach, in Anführungsstrichen, eine Kapsel 3 Tage im Orbit ist und dann sind dann 4 Personen in einer kleinen Kapsel zusammen 3 Tage im Orbit und kommen danach wieder runter. Auch da kann man Forschung betreiben und das sind gerade so ungefähr die Handlungsmöglichkeiten, die wir aktuell haben. Und jetzt gerade gibt es verschiedene Anbieter, die auch noch neue Stationen bauen und hier tun sich dann erstmalig auch kommerzielle Möglichkeiten auf.
Gut, wir wollen aber nicht vergessen, dass die Chinesen ja auch inzwischen eine Raumstation haben. Das heißt, in diesem Leo-Bereich haben wir die ISS aktuell. Du hast es gerade ganz kurz schon angesprochen. Die wird irgendwann zwischen 2028 und 2030 wieder rückgebaut, weil sie einfach in die Jahre gekommen ist. Wir haben die Chinesen. Wir haben diese Free-Flyer-Flights, wo wir dann mit Rabea Rogge, die du schon erwähnt hattest, gerade eben ja dann auch die erste Deutsche ja auch im All hatten. So, jetzt sind wir natürlich in dieser Situation drin, dass sich gerade unglaublich viel verändert. Was zeichnet sich denn da jetzt ab, wenn die ISS tatsächlich jetzt zurückgebaut wird? Über welche kommerziellen Anbieter können wir denn jetzt schon reden?
Es gibt aktuell 3 Stationen, die wir ganz besonders gerade beobachten und mit denen wir auch im Austausch stehen. Das sind einmal Axiom Station, VAST, beides US-amerikanische Unternehmen und dann auch noch Voyager Technologies mit Starlab, ebenfalls amerikanisches Unternehmen, das aber gleichzeitig auch mit Airbus zusammenarbeitet. Und diese 3 Anbieter sind gerade die 3, wo ich sagen würde, das ist am vielversprechendsten, dass dort ein Anschluss an die internationale Raumstation auch gefunden werden kann. Über verschiedene Modelle und Ideen, also die haben unterschiedliche Ansätze. Aber alle 3 werden zur Kommerzialisierung der Raumfahrt beitragen, denn dann sind es nicht mehr staatliche Raumfahrtagenturen, die diese Stationen bauen, sondern eben kommerzielle Stationen, auf denen man sich einbuchen kann, sei es als Staat, aber sei es auch als Unternehmen, das forschen und entwickeln möchte im All.
So, die ISS wurde ja durch Steuergelder finanziert. Diese privaten Raumstationen werden es nicht. Raumzeit ist sozusagen das Produkt, was dann verkauft werden kann. Wo zeichnet sich denn da Geschäftsmodell ab? Die müssen sich ja irgendwie refinanzieren.
Hier gibt es auch ganz viele verschiedene Bereiche. Das ist alles gerade auch sehr im Aufbau befindlich, aber insbesondere bei der Materialforschung zum Beispiel fallen mir da sofort Kristalle ein. Und es ist einfach so, wir haben im All durch diese unterschiedlichen Bedingungen, die wir dort oben vorfinden, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Kristalle zu züchten oder Kristalle wachsen zu lassen, die ganz anders aufgebaut sind und viel reiner in ihren Strukturen. Und diese Kristalle, und das wurde tatsächlich auch schon gemacht, diese Kristalle bringt man dann wieder zurück auf die Erde und kann sie hier nutzen, um in Medikamenten gewisse Proteine zum Beispiel besser aufbereiten zu können, sodass in diesem konkreten Fall tatsächlich ein Krebsmedikament, was ansonsten im Krankenhaus per Infusion gegeben wird, weil es einfach sonst zu zähflüssig ist und nicht aufbereitet werden kann, jetzt von zu Hause aus gespritzt werden kann. Was natürlich, wenn man sich das mal vorstellt, zum einen eine wahnsinnige Entlastung für Patienten und Patientinnen bedeutet und umgesetzt für die Pharmaindustrie natürlich auch ein finanzieller Anreiz ist. Und da sind tatsächlich Pharmaunternehmen, zum Beispiel jetzt gerade in diesem Bereich, sehr stark aktiv. Das sehen wir auch bei einem Anbieter, bei VAST. Die erste Station ist auch genau auf speziell diese Sparte, also alles, was Microbiology, also mikrobiologische Prozesse angeht, ist das, worauf sich die Station tatsächlich auch auslegt, schwerpunktmäßig. In ihrer nächsten Station wollen sie auch andere Prozesse noch ermöglichen, aber das ist das, wo die auch gerade einen großen Schwerpunkt sehen. Und all das, was klein, leicht und besonders rein in der Struktur sein muss. Also auch Glasfaserkabel kann man im All noch mal ganz anders ziehen. Das wurde auch schon gemacht. Das hat mich total überrascht. Aber man hat bereits über 11 Kilometer Glasfaserkabel gezogen, die einfach noch mal eine ganz andere Qualität dann haben können, bis hin zu Materialien für die Automobilindustrie. Das ist tatsächlich alles ein Bereich, wo gerade sehr viel auch noch im Forschen und Entwickeln ist. Also wo vielleicht auch noch nicht ganz klar ist, wer genau kann hier jetzt wie viel Euro verdienen oder wie viel Dollar? Weil tatsächlich ist da die USA sehr viel aktiver als Europa. Das ist ja auch mit ein Teil, was wir mit aufbauen und ändern wollen, dass auch Europa anfängt, die Chancen dort oben zu sehen. Aber es gibt auf jeden Fall eine sehr große Bandbreite von verschiedenen Bereichen, in denen man forschen und entwickeln kann. Am allerbesten, wenn es klein und leicht ist.
Genau, und um das zu ergänzen, es ist ja nicht nur Forschung, Entwicklung, nämlich sehr viel marktnäher als in der Vergangenheit, also nicht nur Grundlagenforschung, sondern es geht ja auch um die Validierung von Produkten in diesen schon eben genannten Bedingungen, Schwerelosigkeit, Isolation und in diesem Strahlungsumfeld. Aber neben der Validierung von Produkten natürlich auch die Produktion. Das Beispiel hast du ja gerade schon genannt, im Bereich der Chemie und Mikrobiologie. Wir wollen diese Themen auch hier in folgenden Episoden einfach nochmal weiter vertiefen, auch in die einzelnen Industriebereiche mal hineingehen. Also wie können denn eigentlich terrestrische Industrien, konventionelle Industrien ja auch von der Erde, die Bedingungen im All auch nutzen. Aber ich glaube, was wir festhalten können ist, es zeichnet sich hier wirklich ein Markt ab und den können wir natürlich nutzen, auch für die Verbesserung der Lebensumstände bei uns auf der Erde. Jetzt müssen wir aber vielleicht nochmal so ein bisschen differenzieren innerhalb dieser kommerziellen Raumfahrt, wie man diesen Begriff ja oder diesen Bereich ja nennt, zwischen der astronautischen Raumfahrt einerseits und aber eben andererseits der auch nicht-astronautischen Raumfahrt. Und die nicht-astronautische Raumfahrt ist ja dadurch geprägt, dass wir eine Raumfahrt haben ohne Menschen. Kannst du das doch mal so ein bisschen nochmal das auseinanderklamüsern, wo da die Grenzen zu ziehen sind und was hat denn welchen Stellenwert?
Es ist natürlich so, dass es weiterhin einfach teuer ist, Menschen ins All zu schicken, weil es einfach nochmal eine ganz andere Absicherung von gewissen Prozessen und Systemen braucht. Natürlich baut man auch keine teuren Satelliten oder teures Cargo, um es dann so, 50-50, ob es klappt oder nicht, im All im Zweifelsfall zu verpulvern beim Start. Das macht man da auch nicht. Auch da wird sich für großer Wert auf Sicherheit gelegt. Aber wenn Menschen im Spiel sind, ist das nochmal einfach, ist nochmal der komplette Prozess, eine Kapsel zu bauen, eine Station zu bauen, nochmal sehr viel komplexer. Und deshalb ist es auch so, dass es durchaus auch uncrewed Cargo, Kapseln gibt, die unbesetzt sind. Es gibt dafür kein elegantes deutsches Wort und unbemannt ist so ein Wort, da drücke ich mich immer ein bisschen vor, aber tatsächlich wäre es unbemannt oder unbesetzte Kapseln gibt es genauso. Also auch da gibt es ganz spannende Möglichkeiten von Kapseln, die dann tatsächlich ihr Cargo nach oben bringen. das Cargo läuft dann automatisch und vielleicht auch durch kleine robotische Aktionen unterstützt, laufen die Experimente und die Produktion dann ab. Auch dazu gibt es schon viele spannende Ideen und Konzepte und tatsächlich auch schon erste Erfolge. Und das wird dann wieder zusammen einfach wieder nach unten gebracht. Und das ist etwas, wo man natürlich auch eine Entwicklung sieht, wo es gut ist, dass man nicht überall Menschen braucht, die jetzt hier eine Schraube nach rechts drehen und da ein Experiment, dass man einfach den Menschen so gut wie möglich aus diesen Experimenten, besonders aus der Produktion, herausnimmt, weil es einfach immer noch so teuer und so kompliziert ist. Gleichzeitig wird es immer auch nötig sein, meiner Meinung nach, dass man auch Menschen nutzt, um eben diese Produktionsstätten im All dann eben auch zu erhalten. Und mein Lieblingsbild, auch wenn es vielleicht ein bisschen platt ist, ist, ich nutze auch sehr gerne in meiner Wohnung einen Staubsaugerroboter, aber wenn der sich auf den Stühlen, auf dem Metallgeflecht meiner Stühle im Esszimmer festfährt, muss ich trotzdem mal hin und den mal kurz darunter stupsen, weil er das von alleine einfach nicht hinbekommt. Und das ist natürlich ein etwas banales Beispiel, aber ich denke, auch bei komplexeren Systemen im All, was Cargo und Production in Space und auch gerade Server, also auch da ist ja einiges geradezu in Entwicklung, wird es immer auch mal jemanden brauchen, der vielleicht dann doch eingreift, um ein sehr gutes System wieder zum Funktionieren zu bekommen und vielleicht auch zu reparieren und einfach in Stand zu halten. Denn, das darf man auch nicht vergessen, bei all der Nutzung und bei all dem Aufstreben nach oben, wir haben auch schon relativ viel im Orbit und unbegrenzt können wir das da oben auch nicht nutzen, weil wir dann in den ganzen Bereich Weltraumschrott kommen, der dann auch wieder aufsteigende Missionen und nachfolgende Missionen gefährdet.
So, die astronautische Raumfahrt hat auch im kommerziellen Kontext da eine wichtige Rolle zu spielen. Und natürlich, das ist ja wahrscheinlich sehr naheliegend, dass AI und auch Robotik hier uns aber ganz andere Möglichkeiten geben, Cargo ins All zu bringen, Server aufzubauen, Satelliten zu steuern. Wir sehen das ja auch bei den ganzen Starlink-Satelliten. Ich glaube, 75% aller Satelliten sind heute zumindest von einer Firma gestellt, nämlich SpaceX und Starlink. Aber das wird ja zunehmen. Blue Origin mit Amazon, die haben dort jetzt ja auch eine große Anzahl angekündigt und hoffentlich auch in Zukunft auch mehr und mehr europäische Player. Das heißt, die astronautische Raumfahrt wird eine Rolle spielen, wird nochmal geleveraged werden, auch nochmal in Potenzialen verbessert werden können durch Robotik und AI, aber wird ja eine Rolle spielen. Vielleicht kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema Ökosystem. Also wir haben ja jetzt ja sehr stark über die US-Amerikaner gesprochen, die jetzt ja auch in die kommerziellen Raumstationen einsteigen werden. So ein bisschen über China, die gewisse Fähigkeiten haben. Indien hat inzwischen ja auch ganz gute Fähigkeiten entwickelt. Wir sehen, dass auch selbst die Vereinigten Arabischen Emiraten dort gewisse Ambitionen haben. Wie schätzt du denn Europa in diesem ganzen Umfeld ein? Wir sind ja im geopolitischen Umfeld, wo wir durchaus Interesse haben, auch eigene Fähigkeiten zu besitzen.
Ja, das stimmt. Und gerade auch jetzt sieht man, dass auch ein großes Interesse darin ist, auch wieder in die Unabhängigkeit zu kommen. Zumindest so weit, dass man vielleicht sagt, ja, wir starten noch mit Raketen aus den USA, aber wir wüssten vielleicht ganz gerne wenigstens theoretisch selbst, wie es auch geht und könnten es auch, also dass man halt sich bewusst auch entscheidet, wo setzt man noch auf internationale Zusammenarbeit, aber erhält trotzdem das Wissen rund um die Technologie und auch um die ganzen Prozesse, die nötig sind, um eine Rakete ins All zu starten, um Menschen ins All zu bringen, um sich auch dort oben an Missionen zu beteiligen. Und der Wunsch ist da, das merkt man schon. Und wir haben natürlich auch mit der ESA eine sehr starke gemeinsame europäische Agentur, die auch wirklich wirklich gute Arbeit, besonders auch was Satelliten und satellitengestützte Erdbeobachtung angeht, ja auch wirklich Erfolge vorweisen kann und uns da auch wirklich unabhängig stellt, also Bereiche Navigation betreffend zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch unserer Historie bedingt auch nicht immer ganz einfach, das in diesem europäischen Kontext gemeinsam zu tun. Und ich finde es schon ein sehr gutes Zeichen, wie weit wir da sind als europäische Gemeinschaft. Gleichzeitig ist es gerade im Bereich astronautische Raumfahrt so, dass wir da aktuell etwas sehen, das ausschließlich über die ESA Personal auf Raumstationen geflogen wird und demnach aktuell für europäische Firmen, alle die jetzt gerade auch mitmachen wollen bei Forschung und Entwicklung im All, der Weg ausschließlich über die USA läuft, weil man eben nicht bei einem Astronauten der ESA sagen kann, hier fliegt mal bitte mein Industrieprodukt mit hoch. Weil zum Beispiel ist es aktuell so, wenn jetzt Matthias Maurer, ein ESA-Astronaut, zur Raumstation fliegt, kann er eben nicht aus der deutschen Industrie etwas mitnehmen und dann einfach auch die Erkenntnisgewinne wieder zurück in die deutsche Industrie geben. Das funktioniert aktuell noch nicht. Das heißt, aktuell können europäische Firmen haben noch keinen richtigen Zugang dazu. Natürlich ändert sich das mit den kommerziellen Raumstationen, aber man merkt schon, dass insgesamt vielleicht durchaus schon so ein leichtes Schielen nach oben stattfindet. Also es gibt auch Firmen, die auch schon sagen, hey, ich habe hier Sachen ausgearbeitet, ich würde die auch gerne testen und ich bin auch bereit dafür, wirklich mein eigenes Geld zu investieren oder meinen eigenen, meine Prozesse anzuhalten, meine Prozesse selber anzuschauen und umzustellen. Ich hätte aber ganz gerne mal einen Use Case und der fehlt halt gerade. Also man kann für die Schublade viel erdenken, aber es fehlt gerade an der Zugangsmöglichkeit aus Europa heraus.
Das heißt, die Schwachstelle, die wir eigentlich haben aus Europa heraus, um diesen souveränen Zugang zum All zu haben, ist ganz grob auf zwei verschiedenen Ebenen zu sehen. Also einerseits haben wir nicht die Raketentechnologien aktuell, um Menschen ins All zu schicken, weil das macht ja dann Elon Musk mit den SpaceX-Raketen einerseits. Und andererseits haben wir dann zwar schon die Europäische Raumagentur, die ESA, die sehr potent ist, die unglaublich viel kann, die mit der Ariadne eine Rakete nutzt, die zwar sehr teuer, aber sehr gut funktioniert, um zum Beispiel Satelliten auch ins All zu bringen. Aber sie ist ja eine europäische staatliche Organisation, die nicht einfach kommerzielle Anwendungen machen kann. Das heißt, wenn ich als deutsche Wirtschaft Interesse an Validierung, Produktion im All habe, bin ich sehr, sehr stark von den Amerikanern abhängig. Um das zu lösen, brauchen wir jetzt was?
Ja, unserer Meinung nach natürlich langfristig Launcher-Capabilities, die auch Menschen mit ins All bringen. Auch da gibt es ja schon Bewegung aktuell. ESA Aerospace und OHB in Deutschland zumindest haben das jetzt auch schon öfter mal erwähnt. Das ist aber etwas, was eine mittelfristige Perspektive nur hat, möchte ich mal sagen. Das ist in der Raumfahrt 15 Jahre aufwärts.
ESA Aerospace muss man dazu erwähnen, ist ein Münchner Unternehmen, ein Startup.
Genau.
Die haben jetzt gerade knapp über eine Milliarde Bewertungen durch die letzte Finanzierungsrunde bekommen, die aber aktuell eher im Mikrolaunchers machen. Das heißt, die haben die Fähigkeit jetzt entwickelt oder sind gerade dabei, sie haben es ja noch nicht geschafft, aber aus Norwegen heraus wollen sie Satelliten ins All schicken. Aber zumindest gibt es ja diese Ansätze.
Genau, und auch tatsächlich auch schon die Planungen, auch da die nächste Stufe dann, wenn man das eine erfolgreich gemacht hat und die sind ja auch sehr schnell unterwegs, dann auch in die nächste Stufe zu gehen. Auch OHB, Rocket Factory sind auch alles Unternehmen, die gemeinsam mit The Exploration Company, das ist ein Unternehmen, das im Bereich der Kapseln arbeitet, alle die Perspektive schon aufgerufen haben, auch Europa könnte daran arbeiten, Menschen ins All zu bringen. Das wird aber dauern. Und was der zweite Punkt ist, du hast es ja schon angesprochen, das eine ist das, wie kommen wir hoch? Und ich sage auch immer, es ist auch ganz stark die Prozesse drumherum, die Informationen drumherum, überhaupt das Ökosystem so weit zu haben, dass, wenn man es denn schafft, hochzukommen, man dann auch weiß, was man dort oben alles tun kann und wo der Erkenntnisgewinn alles liegt. Auch das ist ja nicht von heute auf morgen. Also wir haben in der Raumfahrt wahnsinnig lange Timelines und Zeitfenster, die wir vor Missionen, also bevor ein Produkt im All ist und fliegt, ist es schon Monate, wenn nicht sogar Jahre vorher schon getestet, durchgeprüft, alles liegt bereit. Und diese langen Zeitfenster und Zeitrahmen, die langsam auch der Industrie näher zu bringen und zu sagen, schaut mal, wenn man anfängt, dort oben zu arbeiten, dann müsstet ihr jetzt auch schon mal beginnen, euch Gedanken darüber zu machen, wie wollt ihr das Potenzial dort oben für euch nutzen und wie geht das überhaupt? Also wie funktioniert das? Wirklich davon angefangen von, wie schaffe ich es, mein Experiment aus dem Labor hier auf der Erde hochzubringen in ein Labor auf einer Raumstation? Das einfach mal technisch durchzudenken und durchzuspielen. Und das ist etwas, wo wir jetzt sagen, da wäre es gut, wenn man jetzt schon mal das Potenzial nutzt, was noch auf der Raumstation da ist. Da gibt es zwei Missionen, die man noch nutzen kann. Das sind Private Astronaut Missions, wo Kurzzeitmissionen geflogen werden. Und man könnte da eine deutsche Beteiligung einbringen und da dann die astronautische Zeit, die dort zur Verfügung steht, Experimente zu betreiben zum Beispiel, das sind ungefähr 80 Stunden, diese Zeit in Teilen auch zum Beispiel der deutschen Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das ist zum Beispiel eine Idee, wie man einen europäischen Use Case oder in diesem Fall einen deutschen Use Case mal schaffen kann.
Also das setzt voraus, dass wir diese Mission, diese Private Astronaut Missions, PAMs sagt man ja auch in der Fachwelt, es sind ja schon vier geflogen und jetzt kommen PAM 5 und 6, das kann man sich schon mal merken hier, als neue Space Tech Nerds dieses Podcasts, setzt aber voraus, dass es eben dann nicht notwendigerweise dann Astronauten der staatlichen Raumorganisation sind, sondern im besten Fall sind es Astronautinnen und Astronauten, die unabhängig sich haben ausbilden lassen. Und eine davon bist du ja zum Beispiel. Und wir arbeiten auch gemeinsam mit Susanna Rundell zusammen. Und wollen hier als Mission Homebound tatsächlich auch dieses Angebot machen. Das ist eben auch außerhalb der existierenden ESA-Strukturen mit euch beiden auch potenzielle Astronautinnen gibt, die solche kommerziellen Fahrten auch begleiten können. Wie ist denn da der aktuelle Stand bei diesen PAM-5 und PAM-6 Flügen?
Ja, PAM-5 ist tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 5 Tage her, dass die Pressemitteilung rausging, dass PAM-5 jetzt vergeben wurde. Also die NASA schreibt diese Zeitfenster auf der Internationalen Raumstation aus, auf denen es möglich ist, dass private, also Private Astronaut Missions, diese PAMs, dazukommen. Denn das ist natürlich nicht ganz so einfach. Man kann da jetzt nicht willkürlich einfach 20 Leute noch zusätzlich auf die Raumstation setzen. Das muss gut getimed sein. Und da gibt es jetzt das eine Zeitfenster, ist jetzt festgelegt im Flight Manifest, um mal so einen Begriff einzuführen. Da werden diese Zeitfenster festgelegt und die NASA schreibt dann aus und sagt, wer hat Lust, die Mission nach oben zu bringen und zu begleiten. Und da haben sich verschiedene Firmen drauf beworben und den Zuschlag hat jetzt Axiom bekommen, die ja auch eine Station bauen. Deswegen machen die das auch, um da Expertise zu gewinnen und auch ein Prozessverständnis, wie man Menschen ins All bringt. Haben auch schon ein sehr gutes Verständnis, weil sie schon 4 Missionen geflogen haben. Aber sie haben jetzt einen Zuschlag für PAM-5 bekommen, gemeinsam für Payload mit Voyager Technologies, die bei Starlab auch mit involviert sind, also einer zweiten kommerziellen Station. Und das ist eine sehr interessante Kombi. Und hier sind jetzt 4 Plätze, die dann für 2027 soll der Start sein, die man da jetzt zu füllen hat. Ein Teil der Plätze ist mit Sicherheit schon gefüllt, weil sehr viele Staaten, die noch keine Astronauten und Astronautinnen im All hatten, sich da auch schon in den vergangenen Missionen eingekauft haben, um dann auch eben zu sagen, Ungarn zum Beispiel, wir haben einen Astronauten. Das heißt, ein Teil wird schon gefüllt sein. Aber hier und auch bei PAM-6, der zweiten Private Astronaut Mission, die noch aussteht, die ebenfalls 2027 fliegen soll, wird es mit Sicherheit auch noch Kapazitäten geben, dass man vielleicht auch eine deutsche Beteiligung machen kann. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt hinzu, wir sind ja so eine Zwischenstufe, denn langfristig ist ja angestrebt, auf den kommerziellen Stationen dann im Zweifelsfall, dass sogar ein Unternehmen sagt, ich habe hier jetzt einen Prozess und der ist so filigran und diffizil, dass ich die Person, die diesen Prozess mitentwickelt hat und betreut hat, also eine, ja, so quasi so eine Industrieastronautin dann vielleicht, kann man dazu sagen, diese Person soll jetzt bitte hochfliegen und auf der Station das machen. Und danach kehrt sie wieder zurück in ihren normalen Berufsalltag auf der Erde und arbeitet weiter bei mir in meinem Unternehmen. Das ist auch so ein Modell, was angestrebt wird. Und wir sind da vielleicht jetzt so eine erste Zwischenstufe hinzu. Wir sind ja auch gemeinsam mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ausgewählt worden. Wir sind jetzt gar nicht so weit weg von den klassischen staatlichen Astronauten, würde ich mal sagen. Aber vielleicht eine gute Zwischenstufe, um in diese neue Form von astronautischer Raumfahrt auch zu kommen. Denn da ist es dann so, da muss man auch genau schauen, wie wählt man denn solche Leute aus? Wie kann man schauen, dass solche Leute auch wirklich dort oben in diesen Bedingungen dann auch arbeiten können? Denn es geht einem da ja auch nicht unbedingt super gut, wenn man da oben ist. Also der Körper hat da schon eine ganz schöne Belastung zu erfahren. Und wie muss man solche Menschen trainieren? Das sind alles Fragen, die man jetzt klären sollte, bevor man anfängt, Industrial Astronauts oder wie auch immer man das nennen möchte, Commercial Astronauts ins All zu schicken.
So, aber wir haben jetzt dieses Zeitfenster, dass bevor die ISS als staatliche Raumstation aufgrund des Alters zurückgebaut wird, in den nächsten 3 bis 4 Jahren, wir zumindest jetzt doch diese 2 privaten Missionen haben. Das bleibt spannend, wer denn fliegt und wann genau geflogen wird. Aber das geflogen wird, ich glaube, das steht wirklich, ist sicher, weil wir haben ja schon die ersten 4 privaten Missionen ja auch schon gesehen. So, und dann beginnt das Zeitalter der privaten Raumstationen. Ab wann zeichnen sich denn da jetzt die ersten Schritte ab? Wir haben ja gerade schon über VARS gesprochen, Axiom gesprochen, Starlab, das sind so diese 3 heißen Kandidaten, die da im Rennen sind, die wahrscheinlich auch alle in der Raumstation bauen werden. Kannst du es ein Gefühl geben über die Zeitschienen?
Ja, also in der Raumfahrt, ich sage direkt mal dazu, sagt man immer nett oder man jedes Datum ist irgendein kleines Sternchen versehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Datum sage, dann bitte auch in diesem Kontext verstehen, nett bedeutet not earlier than. Das ist immer das Datum, also früher als das wird es auf gar keinen Fall. Und um mal bei Starlab anzufangen, da ist das nett 2030 aktuell, ist das zumindest nach meinem Kenntnisstand. Das ist ziemlich genau dann, wenn die Raumstation dann abgewickelt sein wird, dass dann so ein nahtloser Übergang ist. Das ist zumindest der Plan. Bei Axiom Station ist es so, dass Teile der Raumstation auch ursprünglich mal im Konzept waren, die zu übernehmen und dann einfach weiter zu betreiben, nur in einer anderen Form. Das hängt natürlich sehr stark auch davon ab, wann die Raumstation dann wie zurückgebaut wird. Das wäre dann auch möglichst ein nahtloser Übergang. Und VAST hat ja tatsächlich schon eine Demo erfolgreich im All. Da kann man auf Instagram auch immer ganz nett gucken. Die zeigen auch da immer ein paar Videos von ihren
Testflügen. Aber ohne Besatzung, ne? Das ist ja
noch ohne Besatzung. Noch.
Genau.
Und die planen perspektivisch. Das letzte Datum, das ich gehört habe, war jetzt auch 2027. Ich hoffe, ich erinnere mich gerade richtig. Also, dass dort dann auch das erste Mal ein Crewed Flight getestet werden soll. Das wird sich alles auch immer nach hinten verschieben. Das ist ja üblich in der Raumfahrt. Aber das sind so ungefähr die Daten, mit denen gearbeitet wird. Und das ist schon sehr, sehr konkret. Wobei bei VAST Haven 2 dann die volleren Möglichkeiten auch bietet, die kommt erst ein paar Jahre später.
So, diese Zeitschienen hast du jetzt insofern gutes Erwartungsmanagement betrieben, weil, um einfach nochmal klar zu machen, das ist einfach auch, ne, das kommt nicht immer so, wie es kommen wird. Aber was wir auch wissen, ist, dass natürlich, du hast gerade 27 genannt, 2030, das sind Zeitspannen, die natürlich denkbar kurz sind. Also denkbar kurz vor dem Hintergrund, dass ja dann irgendwann tatsächlich dann auch dann diese Raumstation dann fliegen werden, selbst wenn es sich ein, zwei Jahre nach hinten verschieben sollte. Aber kurz deswegen auch, weil die Vorlaufzeiten zur Präparation dieser Missionen, um auch mit der Industrie zu sprechen, wie denn diese Raumzeit auch genutzt werden kann, das geht jetzt wirklich los. Und vielleicht können wir da auch ganz kurz mal drüber sprechen, warum wir uns jetzt hier auch zusammengefunden haben. Denn wir haben ja in der Tat mit Mission Homebound eine Beratungsinitiative gestartet. In Sadu, ich von Seiten DWR, Eko und dann Susanna Rundell, die ja mit dir gemeinsam auch die Astronautinnenausbildung gemacht hat. Was haben wir denn dort vor?
Ja, wir haben einfach gemerkt, dass wir dadurch, dass wir jetzt erstmal ganz egoistisch vielleicht in unserem Fall, also Susanna und ich, dass wir in diesem Bereich so aktiv sind mit der Zeit, das sind jetzt auch vor ein paar Jahre, die wir das machen, auch eine gewisse Expertise angefangen haben anzusammeln, was die verschiedenen Player angeht, die verschiedenen Stakeholder, auch die Zeitfenster, die Zeitrahmen und alles rund um die Prozesse, wie bringe ich denn überhaupt Payload inklusive Menschen ins All und wieder zurück und was habe ich wirklich auch davon, also wo ist wirklich der Mehrwert? Wir haben dann gemerkt, dass wir auch mehr und mehr von Firmen angesprochen werden und eingeladen werden, auch tatsächlich mal eine Einschätzung abzugeben, weil gleichzeitig die kommerziellen Raumstationsanbieter natürlich genauso unterwegs sind und sagen und ihre Business Cases vorstellen und die Möglichkeiten vorstellen. Und da gerade bei Unternehmen, die noch nicht so aktiv im Weltraum sind, auch viele Fragezeichen sind. Und das ist natürlich etwas, ich bin ja so ein bisschen so ein Kind der Raumfahrt. Mein Vater ist ja auch Astronaut. Das heißt, ich bin mit vielen groß geworden, mit vielen Begriffen groß geworden und auch mit einem Verständnis für diese Zeitachsen groß geworden und dass es vollkommen normal ist, wenn sich Dinge verschieben. Also ich habe dieses Jahr 10 Jahre, dass ich mich beworben habe als Astronautin und ich bin ganz ehrlich, also es ist schon ein langer Zeitraum, aber es ist jetzt auch noch nicht unüblich lang, dass ich selbst zwar trainiert, aber noch nicht im All bin. Das ist vollkommen normal. Das habe ich so mitbekommen als Kind und so mit diesem ganzen Verständnis heraus haben Susanna und ich gemerkt, diese großen Fragezeichen da zu helfen, die aufzulösen, wenn wir sowieso gerade daran arbeiten, auch die kommerzielle astronautische Raumfahrt voranzutreiben. Das ist ja weiterhin auch unser Ziel, das voranzutreiben und dabei vielleicht mithelfen zu können und mit zu unterstützen, diese Fragezeichen aufzulösen und gleichzeitig auch eine Ansprechperson zu sein in Europa für internationale Fragen. Auch das passiert, dass wir angeschrieben werden und gefragt werden, hey, wie sieht's denn aus in Deutschland, in der deutschen Politik? Wie ist die Stimmung gerade hin zu kommerziellen Stationen? Das sind auch Fragen, die wir bekommen von außerhalb Europa. Und hier dann eine gute Plattform anzubieten und dann auch gemeinsam ja auch mit dir zusammen, auch mit deiner Expertise, diese Fragen dann auch gut beantworten zu können. Das ist das, was uns ja auch dann so zusammengebracht hat und worauf ich mich auch tatsächlich sehr freue, dass wir zu dritt diese Initiative gegründet haben.
So, Mission Homebound. Davon werden wir jetzt hoffentlich noch mehr hören in den nächsten Wochen und Monaten. Ist für all diejenigen gedacht, die sich sehr viel mehr informieren wollen über die Möglichkeiten, die man nutzen kann im All für kommerzielle Anwendung einerseits, aber wie bekommt man diese Technologien auch wieder zurück auf die Erde? Denn was es ja trotzdem noch verbindet, es geht uns ja um die Verbesserung eigentlich der Lebensumstände hier auf der Erde. Also wie kann man wirklich Space Tech nutzen für bessere Produkte auf der Erde, die uns auch helfen, die Umwelt zu schützen? Und sich darüber zu informieren, über die Kosten, über die Zeitschiene, über die Anbieter, über welche Produkte, welche Industrien hier überhaupt auch eine gewisse Relevanz auch haben können, das wird Mission Homebound leisten. Aber das wollen wir auch hier in diesem Podcast leisten. Das ist ja sozusagen der Auftakt einer Serie, wo wir jetzt auch mit vielen externen Gästen darüber sprechen wollen. Wie ist denn der aktuelle Stand dieses Ökosystems? Da werden wir sicherlich mit der Politik sprechen. Da werden wir mit Technologieanbietern sprechen. Da werden wir mit der Industrie sprechen. Da werden wir aber auch mit Venture Capital Firmen sprechen. Es gibt inzwischen ja auch Wagniskapitalgeber, die jetzt wirklich nur in diesen Bereich auch hinein investieren. Also das ist jetzt wirklich der Start für uns, uns mit diesem Thema sehr vertieft zu beschäftigen. Wir wollen euch mit auf diese Reise nehmen und ich freue mich total, auch jetzt bald mit Susanna auch ein Gespräch zu führen. Da wollen wir mal so ein bisschen auch in die Industrien rein, vielleicht einen anderen Schwerpunkt auch wählen für das Gespräch. Ja, Insa, ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Oder was meinst du, was hier noch fehlen könnte?
Ich freue mich einfach an. Es ist auch einfach, das kann man vielleicht auch sagen, eine sehr, sehr spannende Zeit in der Raumfahrt. Und da so mit dabei zu sein und mit all denen zu sprechen, die du gerade jetzt auch genannt hast. Wir sind ja auch viel gemeinsam auf Veranstaltungen unterwegs und ich glaube, bei jeder Veranstaltung fallen uns mindestens 3 Leute ein, wo wir sagen, lass mal, die könnte man mal in einem Podcast einladen. Deswegen, ich freue mich selbst auch schon sehr auf die kommenden Folgen.
Insa, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, David.
Zeit, wieder aufzutauchen. Wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Abo. Diese Podcast-Reihe wird produziert von DWR Echo in Kooperation mit Mission Homebound. Wenn Sie tiefer einsteigen oder mit unseren Gästen in Kontakt treten möchten, besuchen Sie uns unter dwr-echo.com oder mission-homebound.com.